Gott ist immer noch gut, Gott ist immer noch derselbe, stimmt's? Papa, danke für neuen Sonntagmorgen, danke, dass du unser Herz jetzt aufmachst, dass dein Wort auf einen guten Ackerboden fällt. Danke, dass du das gepflanzte Wort, das schon gepflanzt ist, begießt. Und danke, dass wir da, wo wir schon ernten können, dass wir da ernten dürfen von dem Wort, was in unserem Leben schon Frucht trägt. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, es immer vollbringt das, wozu du es aussendest. Und danke, Herr, dass du mit uns bist. Danke, dass wir stark sind in dir und der Macht deiner Stärke. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Und auch heute Morgen, Heiliger Geist, mach uns das Wort groß, lege es in unseren Geist, lege es in unser Herz, verändere unsere Seele, verändere uns für immer. Herr, wir geben dir Erlaubnis, uns zu verändern, da wo Veränderung notwendig ist. Und danke, dass du der gute Hirte bist, danke, dass du es gut machst. Und danke, dass wir alle Last auf dich legen dürfen. Dein Joch ist sanft, deine Last ist leicht. Und alles, was du tust, ist gut. Dein Nein ist genauso gut wie dein Ja. Und das bekennen wir heute Morgen. Wir akzeptieren dein Nein genauso wie dein Ja. Und danke, Herr, dass du uns führst auf rechter Straße um deines Namens willen. Halleluja. Amen. Die Woche ist heftig, oder? Habt ihr schon gemerkt? Finsternis pur. Es geht ab wie die Sau, hätte ich fast gesagt. Geht richtig ab. Aber Gott ist derselbe. Gott ist derselbe. Der Kai ist mit seiner Familie nach Norddeutschland gefahren, schickt mir vor 2 oder 3 Tagen ein Foto, hat einen LKW, einen Baum. Stammlaster, Baumstämme direkt vor ihm verloren. Und dann schreibt er mir, hat ein Bild geschickt, kann es euch nachher zeigen, wo die auf der Autobahn liegen. Und hat er geschrieben, wenn Psalm 91 Wirklichkeit wird. Ja, wenn Psalm 91 mit dir ist. Amen. Auch wenn der Teufel deinen Tod plant, er kann gar nichts. Und wenn er dir 20 Baumstämme um die Nase wirft, es passiert dir nichts. Amen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass er mit dir ist. Und gestern Abend gucke ich so zum Schlafzimmerfenster raus, wir haben Fliegengitter und da sehe ich 2 Löcher, so groß, denke ich, so 5 Markstück groß, wo kommen die her? Habe ich sie geflickt. Heute Morgen hole ich 2 Hemden, oder habe ich mein Hemd rausgeholt aus dem Schrank und sehe, dass 2 meiner Hemden angefressen sind, aber richtig kaputt. Ein nagelneues und eines, was ich erst einmal anhatte und dann habe ich gesucht und sehe unten die Mäusekacke auf dem Boden, denke ich, super. Die erste Stimme, die geredet hat, war, du kannst heute nicht zum Gottesdienst. Du musst die Maus fangen. Kennt ihr das Spiel? Na, ich sage, ich fange heute keine Maus, ich gehe heute zum Gottesdienst. Meine Priorität ist Gottesdienst. Amen. Und wenn Himmel und Erde vergehen, sein Wort vergeht nicht. Und es sind Spielchen, Leute, es sind Spielchen, Spielchen, Spielchen. Die ganze Woche, mehrfach nachts klopft's im Schlafzimmer. Aber richtig laut. Dass ich aufgestanden bin, geguckt und wie ich aufstehe, war es sofort aus. Er macht seine Spielchen. Der Teufel ist ein Spieler. Er klopft, er macht, er tut. Aber wisst ihr, das hält mich nicht auf.
Amen.
Aber das geht nur, wenn du eine Entscheidung triffst. Na, ich hätte auch sagen können, oh, ich muss jetzt die Maus fangen. Vielleicht sind es mehrere Mäuse. Oh je, die Maus, oh, die frisst mir noch ein Hemd kaputt. Na und, dann kaufe ich mir ein neues. Aber ich bin heute Morgen hier, Amen. Leute, ist so wichtig, dass ihr wisst, dass ihr wisst, dass ihr wisst, wer ihr seid, dass ihr Entscheidungen trefft, dass ihr euch nicht aufhalten lasst von diesen Spielchen des Teufels. Gott ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Gott ist derselbe und er bleibt treu und er ist mit uns. Halleluja. 1. Petrus 3 ab Vers 8. 1. Petrus 3 ab Vers 8 in Luther. Und bevor wir da reingehen, noch kurze Frage. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Wer weiß, was die Hausaufgabe war für diese Woche? Psalm 37 lesen. 3, 4 wissen es, die anderen. Leute, mir ist es egal, ob ihr das lest oder nicht lest. Mein Leben verändert es nicht, es verändert dein Leben. Wenn ihr nicht ernst nehmt, was Gott zu euch sagt. Heute Morgen habe ich mir gedacht, ich rechne mal aus, wie viele Stunden, wie viele Minuten diese Woche hatte. Damit ich euch mal so eine Zahl um die Ohren haue. Ich bin mir sicher, es sind mehrere 1000 Minuten. Und dann kannst du sagen, ich hatte keine Minute Zeit, nochmal den Psalm 37 zu lesen. Da weiß ich schon jetzt, dass du lügst und dass du eine Ausrede suchst und dass du, aber heute ist ein Tag, wo du entscheiden darfst. Du musst das Wort lesen, du musst im Wort drin sein, du musst die Dinge ernst nehmen, du musst nochmal kauen. Ich habe es auch nochmal gelesen für mich. Es ist so wichtig. Amen. Es reicht nicht nur sonntags. Dann heißt es hier, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Hui, 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 hui. Haben wir schon mal gelesen vor ein paar Jahren. Seid gleichgesinnt. Und wenn man das so liest, dann denkt man, wie soll das geschehen? Wie soll das sein? Ich sag dir mal eins. Ich werde mit dir nie gleichgesinnt sein und du nie mit mir. Der Thomas wird mit der Melli nie eins sein und die Melli mit dem Thomas nie. Verstanden? Wenn wir da ansetzen, kommen wir nicht ans Ziel, da gibt es kein Ziel. Aber wenn ich mich gleichgesinnt mache mit Christus und Melli sich gleichgesinnt macht mit Christus, sind wir plötzlich gleichgesinnt. Verstanden? Denn er zeigt uns, wo es noch stinkt. Er zeigt uns, wo es noch brodelt. Er zeigt uns, wo die Suppe alt ist. Er zeigt uns, wo Veränderung notwendig ist. Und dann funktioniert es. Dann sind wir plötzlich gleichgesinnt. Und wenn wir gleichgesinnt sind, wenn ich bete, Herr, was ist dein Wille heute Morgen? Wenn Melli, ich nehme dich jetzt als Beispiel. Wenn Melli sagt, Herr, was ist dein Wille heute Morgen? Dann empfangen wir plötzlich dasselbe. Ja, wenn ich nachher zu Melli sage, Melli, gehen wir zusammen essen, sagt Melli, ich habe Lust auf Burger. Ich sage, ich habe Lust auf Schnitzel. Wo treffen wir uns? Schnitzelburger, schwierig. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn wir aber beide den Herrn fragen, was ist dran, dann sind wir gleichgesinnt. Und wenn ich den Sinn des Herrn habe, wenn ich denke, wie der Herr, dann kann ich mitleidig sein, brüderlich, barmherzig und demütig. Denn all das ist Christus. Christus ist gleichgesinnt mit dem Vater und mit dem Geist. Der Heilige Geist, Christus und der Sohn, die sind eins, die sind gleichgesinnt. Sie sinnen auf dasselbe. Ihr Sinn ist ausgerichtet auf dasselbe. Sie sind mitleidig. Christus ist mitleidig, er ist brüderlich, er ist barmherzig und demütig. Wenn wir das aus dem Fleisch heraus probieren, wird es nie funktionieren. Und jetzt siehst du auch, was das Programm des Teufels ist. Er möchte dich verletzen. Er möchte, dass du einsam bist. Er schickt dir immer wieder Menschen mit demselben Programm über den Weg, die genau den Finger in die Wunde legen, wo es bei dir klemmt. Das, was mich verletzt, ist für dich Peanuts. Das, was dich verletzt, ist für mich Peanuts. Weil er hat für jeden ein Programm. Und genau da, wo du verletzbar bist, wird der Teufel dir Leute schicken. Und am allerliebsten Brüder und Schwestern, die einen dummen Spruch raushauen, die den Finger mal kurz in die Wunde legen. Ja? Damit du sagst, in die Gemeinde gehe ich nicht mehr. Zu Christen habe ich Schnauze voll. Was machst du? Du fährst vom Gleis, was dich ans Ziel bringt, runter ins Abstellgleis, in die Sackgasse, am Rangierbahnhof. Versteht ihr? Und dann stehst du da und denkst, es geht nichts mehr vorwärts. Ja, ich bin nicht schuld, sind immer die anderen schuld. Der Teufel liebt es, Christen zu verletzen, weil dann sind sie nicht mehr gleichgesinnt. Und dann hast du kein Mitleid mehr. Du denkst, Mitleid mit der blöden Kuh, mit dem Idiot? Nee. Du kannst nicht mehr brüderlich sein. Oder schwesterlich, nenn's wie du willst. Wo ist die Barmherzigkeit hin? Und zu guter Letzt sind die schlimmsten und stolzesten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe, sind die Verletzten. Nicht die Verletzer. Die merken es oft gar nicht. Die sind einfach nur tollpatschig, die sind wie ein Elefant im Porzellanladen. Aber die stolzesten Menschen sind die, die verletzt sind. Denk mal drüber nach. Wenn dir jemand richtig wehtut, wo es richtig wehtut, ich meine, wo es richtig wehtut, versteht ihr, wo es wehtut? Das weißt nur du, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich weiß es auch niemand außer du, menschlich gesehen. Was machst du? Arme verschränken, auf Abstand, bis hierhin und nicht weiter. Und du wirst Menschen nicht mehr an dich ranlassen in der Hoffnung, in der Arbeit, wo du dran arbeitest, mich verletzt keiner mehr, weil niemand mehr nah an mich rankommt. Es gibt unheimlich viele Christen in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, die sind unnahbar geworden. Mir tut keiner mehr weh, mich verletzt keiner mehr. Deswegen sind viele Gemeinden im Streit, weil sie nicht mehr gleichgesinnt sind. Ist der Teufel raffiniert? Ich persönlich glaube, dass der keinen Plan hat, wie man Menschen quält. Ich glaube, er hat angefangen, die Bibel zu lesen. Beziehungsweise er kannte sie. Er hört Predigten zu. Da kommen wir gleich dazu. Er liest zum Beispiel das und denkt sich, na, das drehe ich doch alles mal gleich rum. Die tue ich mal, die Gleichgesinntheit, die bekämpfe ich als erstes. Der eine will dies, der andere will das. Schon mal erlebt solche Gemeinden, wo es da abgeht. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, Der Idealzustand für eine Gemeinde wäre der fünffältige Dienst in der Gemeinde. Wir haben den Apostel, den Propheten, den Evangelisten, den Hirten und den Lehrer. Findest du aber in keiner Gemeinde. Ich habe noch keine gefunden, wo die alle da sind. Ich finde nur Pastoren. Weil wenn du auf die Bank gehst und sagst, ich möchte gern mein Haus finanzieren, was sind sie denn vom Beruf? Ich bin Prophet. Okay, in Ordnung. Machen wir einen Termin, aber heute nimmer. Was sind sie denn vom Beruf? Ich bin Apostel, Völkerapostel und was weiß ich. Evangelist, naja, könnte man noch umdrehen in Missionar. Das ist aber nicht gemeint, denn Missionar ist außerhalb der Gemeinde, ein Evangelist ist innerhalb der Gemeinde. Verstanden? Dann hast du den Lehrer. Kannst du auch sagen, ich bin Lehrer. Ja, wo denn? In der Hauptschule? Nee, in der christlichen Gemeinde. Ach so, ja, ist klar. Also nennen sich alle fünf Pastor. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir einen Apostel. Apostel sind Gemeindebauer. Apostel, ihr habt es euch schon mal erklärt mit der Hand. Ne? Die vier sind an dieselben Muskeln und Sehnen angeschlossen. Der Daumen ist unabhängig. Der Daumen kann lehren, er kann eine Gemeinde leiten, er kann evangelisieren, er kann prophezeien. Der Apostel ist ein Gemeindegründer. Wenn du in eine Gemeinde kommst, wo der Pastor eigentlich Apostel ist, wird er sagen, wir müssen mehr Gemeinde gründen, wir brauchen Ableger. Sein ganzes Programm in dieser Gemeinde ist, wir müssen neue Ableger gründen. Verstanden? Wenn du einen Propheten hast, der Pastor spielt, nicht weit weg von hier, geht alles nur drum, ein Wort, ich brauche ein Wort, hast du ein Wort für mich, eine neue Prophetie, noch eine Prophetie. Da triffst du Leute, die haben in einem Monat 30 Prophetien, in einem Jahr 500, aber passieren tut gar nichts. Warum? Weil sie keinen Hirten haben. Hast du den Evangelisten? Leute, wir müssen auf die Straße, wir müssen in die Fußgängerzone, wie viel hast du heute schon bekehrt? Wir müssen raus. Und dann hast du den Lehrer, wenn der Pastor spielt. Das Wort. So ein bisschen wie ich, aber viel Wort. Verstehst du? Die prophetische Gemeinde sind die Durchgeknallten. Da war ich schon ein paar Jahre. Ich weiß, von was ich rede. Pastor hat den Eindruck, wir schunkeln jetzt wie ein Bierzelt. Wir hüpfen jetzt alle wie Frösche. Ich habe das alles erlebt, Leute. Hat der Heilige Geist gesagt. Ja, ist klar. Da hast du die Durchgeknallten. Die haben im Wort nichts am Hut. Weil die haben immer einen Eindruck. Die haben immer ein Wort, eine Prophetie. Dann hast du die Lehrergemeinde, da ist es furztrocken. Wenn du reinkommst, staubt alles. Weil da ist nur Wort. Noch ein Wort, noch eine Bibelstelle, noch eine Bibellehre, noch ein Seminar. Das hältst du nicht mehr aus. Du sagst, ich bin schon satt, ich kann kein Tellerchen mehr. Das geht noch. Ein hauchdünnes Pfefferminztäfelchen. Soweit verstanden. Was wir brauchen, ist eine lebendige Gemeinde, wo jeder seinen Platz findet und wo die Gemeinde gebaut wird in dieser Endzeit, wo die Leute ihren Platz finden. Der Idealzustand wäre, dass der fünffällige Dienst im Vollzeitdienst ist in der Gemeinde. Nochmal, der Evangelist gehört in die Gemeinde, um in der Gemeinde die Leute evangelistisch auszubilden, damit sie dann raus können. Nicht raussenden, das ist nicht gemeint. Wir sollen gleichgesinnt sein. Das ist eine Herausforderung, oder? Ich habe euch ja schon oft gesagt, guckt euch rum, wir würden ohne Christus uns nie treffen. Wir würden niemals zusammenkommen. Gemeinden sind der verrückteste Haufen oder Ansammlung von Menschen, die es gibt in dieser Welt. Rocker sehen alle gleich aus, Popper sehen alle gleich aus, der Golfclub auf Mallorca sieht gleich aus, der Kegelclub sieht gleich aus, die Fußballfans sehen gleich aus, alles wird uniformiert. Kennt ihr ja, oder? Aber in der Gemeinde ist alles komplett Chaos. Und am Anfang heißt es, der Geist Gottes schwebt über dem Chaos, über dem Tohuwabohu. Manchmal ist es so. Und trotzdem ist in diesem göttlichen Chaos Ordnung. In der weltlichen Ordnung ist aber Chaos. Die Leute werden gezwungen, eine Uniform zu tragen. Lust haben die keine. Mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Ist das wichtig? Weil ich glaube, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Also ist Christus das Ziel. Wenn du das liest, musst du wissen, Christus ist mein Ziel. Nicht der Thomas, nicht derjenige, der neben dir sitzt, sondern Christus ist das Ziel, damit ich gleichgesinnt sein kann. Verstanden? Gehen wir zum nächsten Vers. Vergelte nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort oder irgendwas Schimpfendes, sondern segnet vielmehr. Öha. Nochmal. Alles, was wiedergeboren ist, kannst du das segnen? Nein. Warum? Weil es schon gesegnet ist mit allem geistlichen Segen nach Römer 8. Wenn alles gesegnet ist, wenn du gesegnet bist mit allem geistlichen Segen, kann ich dich nicht mehr segnen. Verstanden? Wenn der König dich empfängt und dir die höchste Ehre zuteil werden lässt, dann kannst du auch in die Dorfgaststätte gehen und sagen, hey Wirt, segne mich mal. Wenn dir das mehr wert ist, vom Gastwirt am Dorf gesegnet zu werden, als vom König des Landes, hast du was nicht verstanden. Also wenn Christus dich gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, hat Vergangenheit, macht es keinen Sinn, wenn ich zu dir sage, Bruder, Schwester, sei gesegnet. Es gibt kein anderes Wort, wo ich benutzen kann, um dir zu sagen, ich möchte, dass du gesegnet bist. Ich benutze es manchmal noch, aber ich habe verstanden, ich kann eigentlich jemanden nicht mehr segnen. Ich kann ihm was Gutes tun. Das kann man auch segnen nennen. Aber so wie manche Christen sagen, oh Bruder, sei gesegnet. Ich wünsche dir Gottes Segen. Dann sage ich immer, um Gottes Pfeile. Habt ihr nicht verstanden, gell, Schwäbisch. Gottes Segen, Gottes, nein, Gott. Okay, so. Also sollen wir segnen. Wen können wir segnen? Die Verlorenen. Deinen Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Unbekehrten. Die alle Ungläubigen kannst du segnen, indem du Segen sprichst. Du kannst die Regierung segnen. Du kannst viele Dinge segnen, wo du Gutes hineinsprichst, anstatt Fluch. Das will Jesus. Machen wir das täglich? Keine Antwort jetzt. Wenn ich der Teufel wäre, nochmal, er ist nicht kreativ, er kann nicht schöpfen, er kann nur benutzen, was Gott vorgibt. Was gibt Gott vor? Wir sollen segnen. Was macht er draus? Fluchen. Fluchen. Fluchen wir. Puh, ich bin froh, dass es in meinem Auto keine Aufnahmen gibt. Weil ich manchmal, oh, da bin ich als noch im Fleisch. Da kriege ich als noch einen Vogel. Und in letzter Zeit, ich weiß nicht, was gerade los ist, fahren die alle mit der Handbremse oder was? Die fahren 35 bei 50, 55 bei 70, ich kriege einen Vogel. Ich sage nichts, wenn der 70 ist und einer fährt 70, ist okay. Da hupe ich nicht. Aber wenn der mit 55 durch die Landschaft fährt, da kriege ich einen Vogel. Weil meine Zeit ist mir kostbar. Da habe ich keine Lust, sie zu vergeuden. Versteht ihr? Nur ein ganz banales Beispiel. Also wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten und Schimpfwörter mit Schimpfwörter, sondern wir sollen segnen. Segnet viel mehr. Und das ist herausfordernd, gell? Stell dir vor, gerade verletzt dich einer und der Heilige Geist sagt, segne ihn. Leute, wisst ihr, was wir nicht verstanden haben? Dass das für uns ist. Es tut uns gut, anstatt zu fluchen, wenn wir segnen. Wir denken immer, aber der, warum soll ich den segnen? Der war gerade so blöd zu mir. Wir haben ein Brett vom Kopf. Es kommt vom Ochsen. Haben wir hier ein Brett hingemacht früher und haben die gezogen. Mit der harten Stirne. Boom. Manchmal haben wir auch ein Brett vom Kopf. Wir segnen nicht, damit es dem gut geht und er uns weiter beleidigen und verletzen kann. Wir segnen, damit Bitterkeit nicht in unser Herz kommt. Denn Bitterkeit ist wie Unkraut und wächst immer schneller als der Weizen. Immer. Verstanden? Nochmal. Wenn du gleichgesinnt bist mit Christus, hast du verstanden, warum er am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen nicht, denn sie sind unmöglich. Nee, warte mal. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen vielleicht, denn sie sind dumm. Nee, lass mich nochmal irgendwie. Ich komme noch drauf. Nachher komme ich drauf. Aber sowas Ähnliches hat er gesagt. Nee, er hat es gesagt, weil er es genauso meint, der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Viele von uns wissen nicht, was sie tun. Wir wissen manchmal selber nicht, was wir tun. Manchmal spart jemand für ein neues Kleid und kauft sich das Feinelie, das neue Kleid. Und kommt in die Gemeinde und wir sagen, ach, Madame hat schon wieder ein neues Kleid, schon wieder ein neues Kleid. Der Spruch ist sowas von flüssig, nämlich überflüssig. Was soll der Spruch? Und wenn sie sich 10 Kleider am Tag kauft, täglich, ein Jahr lang, was geht's dich an? Komm, sei ehrlich, red mit mir. Es ist Neid und sonst nichts. Neid und Missgunst ist eine fleischliche Gesinnung, die hat mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Dann sag am besten gar nichts. Gar nichts sagen ist besser wie den dummen Spruch, oh, Madame hat schon wieder neues Kleid. Oder es kommen Leute nach Jahren mal wieder in die Gemeinde. Oh, bist du auch mal wieder da? Wenn ich den Spruch höre, da werde ich sowas von aggressiv. Immer wieder erleben würde. Bist du auch mal wieder da? Spar dir doch den dummen Spruch. Ist es deine Gemeinde? Hat Jesus zu dir gesagt, geh jetzt hin und sag den Spruch? Nee, es ist dein Stolz. Ich bin treu, ich bin immer da. Und der kommt da ab und zu mal, dem muss man das mal sagen. Muss man unter die Nase reiben. Nee, muss man gar nichts. So ist Christus nicht. Tina hat neulich das Wort gehabt, wir sollen offen sein für neue Leute. Oder für die Alten, die mal wiederkommen. Leute, das nagt an mir. Ich merke, da ist noch Stolz. Manche Leute möchte ich nicht zurück. Da denke ich mir, einmal Verrat, zweimal Verrat reicht. Drittes Mal? Nö, danke, sorry. Aber ich bete an ihm und sage, Herr, dein Wille geschieht, nicht mein Wille. Das ist besser als Bocken. Besser als Stolz sein. Okay? Segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wer möchte gesegnet sein? Alle, ich weiß, ihr braucht nicht strecken. Aber es liegt an uns, dass wir den Segen erben. Stell dir mal jetzt vor, nachher um 2 ist die Entrückung. Und wir wissen das. Leute, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich kann sofort gehen. Ich muss mit niemand Frieden schließen. Ich muss mich bei niemand entschuldigen. Halleluja, danke Jesus. Gab auch andere Tage in meinem Leben. Aber ich weiß, ich könnte jetzt gehen in Frieden. Ich muss kein gestohlenes Geld zurückgeben. Ich muss nichts irgendwas aus meinem Haus räumen, was da nicht hingehört. Kannst du das auch? Oder nicht? Wenn nicht, dann überleg, was in deinem Leben noch zu korrigieren ist. Mir hilft es manchmal, wenn der Heilige Geist mir so Fragen stellt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn es heute wäre. Aber solange es nicht ist, machen wir weiter. Wir geben nicht auf. Nächster Vers. Jetzt kommt etwas. Der Satz ist der Oberhammer. Wir alle wollen ein gutes Leben und gute Tage.
Aber das liegt am Heiland, Schwester. Je mehr du betest, desto besser geht's da. Wenn nicht nur betest und Bibel lest, bist du selber schuld.
Wisst ihr, wie man das nennt? Religion und Leistung. Letztendlich Angst. Gott möchte Kinder und keine Leute, die vorm Angst haben. Aber er gibt uns Anweisungen, wie unser Leben gut wird. Und das ist die Herausforderung, die ich seit 14 Jahren hier predige. Selbstverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstverantwortung. Leute kommen und gehen. Und Leute bleiben. Und ich sehe, der bleibt und es ernst nimmt, wird heil, wird gesund, kommt in eine Freiheit. Und ich sehe, dass Leute gehen, weil sie das nicht wollen. Meine Aufgabe ist nicht, alle zu beglücken. Meine Aufgabe ist, das Wort zu predigen. Und hier steht es, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der bekämpfe den Teufel. Nee, warte mal, was steht da? Der halte sich fern von Christen. Nee, steht da auch nicht. Der gehe nicht in die Gemeinde, wenn sie nicht lieb sind. Ah, steht da auch nicht. Was steht denn da jetzt? Der hüte seine Zunge. Nee, da steht doch die von meiner Frau, oder? Doch meine? Oh. Seht ihr, wie wichtig es ist mit unserer Zunge? Jakobus sagt, die Zunge ist ein kleines Glied, welch großen Wald zündet sie an. Es verletzt uns mehr, was Menschen zu uns sagen, als was sie tun. Wenn ich umziehe und dich frage, hilfst du mir beim Umziehen und du kommst nicht, bin ich enttäuscht. Wenn du aber etwas sagst in meine Wunde, nicht in deine. Du kennst meine Wunde vielleicht gar nicht, aber du sagst da was rein. Da bin ich wochenlang beschäftigt, wenn ich nicht in der Vergebung lebe und so weiter, ihr versteht. Also was man sagt, ist viel extremer, als was Menschen tun. Was du tust, ist nicht so schlimm wie das, was du sagst, wenn es negativ ist. Und was du sagst, manchmal ist ein Kompliment für jemand heilsamer, als dass du ihm die Tasche nachträgst. Versteht ihr, was ich sagen will? Weil es in dem Moment genau das war, was derjenige hat hören müssen. Ich habe ganz oft Eindrücke, wo ich Leute aus der Gemeinde kontaktiere, wo der Heilige Geist zu mir sagt, schreib jetzt das, schick das. Manchmal schicke ich nur ein Herzle. Und dann kommt zurück, oh, das habe ich gerade voll gebraucht. Oh, gerade habe ich gedacht, Thomas, Und ich denke so, ja, ich weiß es nicht. Ich sitze nicht daheim und bin der Einfühlsamste. Ich bin nur auf Empfang. Ich habe mein Walkie-Talkie an und dann macht so, hallo, hier ist der Heilige Geist, schick mal der Melli ein Herzle. Jetzt bleiben wir bei der Melli, ist heute deine Predigt. Ja? Und Melli sagt, oh, wenn jetzt jemand ein Herzle, oh Herr, liebst du mich noch, schick mir ein Zeichen. Ein Herzchen, bumm, oh, das war aber schnell. Das ist nicht mein Verdienst oder dein Verdienst, wenn du es auch so tust, sondern es ist einfach der Heilige Geist, der uns führt und leitet. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, oh, was habe ich früher predigen gehört über Jahre. Der Teufel, Bruder, wir müssen ja der Teufel binden. Hinter jeder Hecke war ein Teufel. Mann, Mann, wenn ich als abends heim bin von der Gemeinde und habe mein Auto in die Garage und habe was raschen gehört. Schatz, Schatz, bleib mal noch kurz da. Überall war der Teufel und mein Gedanke war nur noch der Teufel. Heute kannst du drüber lachen, aber wenn du da drin bist in diesem Ding, irgendwann bin ich aufwachsen, sage ich, will das nimmer. Jesus hat mich doch berufen, nicht der Teufel, ich bin doch nicht der Jäger des verlorenen Teufels. Gott sei Dank bin ich da raus. Ich merke heute, ich beschäftige mich kaum im Teufel. Ich sage ihm, wie heute Morgen, wir beten, zack, Abmarsch, fertig. Der Rest macht Jesus. Aber reden muss ich, befehlen müssen wir. Jesus hat auch nicht mit dem gekämpft, hat ihm gesagt, hinter mich, weg, heb dich hinweg. Zack, er hat mich auch nicht diskutiert. Es gibt tolle YouTube-Videos, naja, ob die toll sind, lass ich mal stehen, wo irgendwelche so, na, nennen wir sie Männer Gottes, bin großzügig, mit Anleitungen, wie man Dämonen austreibt. Wie heißt du? Wie lange bist du schon drin? Wo kommst du her? Wen interessiert es? Schick ihn in die Hölle und fertig. Wenn du die in die Hölle schickst, die fangen an zu zittern. Jesus hat sie nicht in die Hölle geschickt, ich schicke sie in die Hölle. Ich habe mit denen kein Erbarmen, sorry. Wupp, Vollmacht, entweder habe ich Vollmacht oder nicht. Astralreisende, wenn sie zu mir in die Bude kommen und wieder irgendwas wackelt, sage ich, ihr habt jetzt genau 10 Sekunden zu verschwinden. Oder ich schneide die silberne Schnur durch. Die wissen, was los ist. Dann können sie nicht mehr in den Körper, sind sie tot. Mache ich natürlich nicht, weil ich ja nicht gegen Menschen kämpfe, aber die wissen dann, dass ich weiß. Wenn die wissen, dass ich weiß, da wackelt nichts mehr. Da haben die ausgewackelt. Das nenne ich Vollmacht und Autorität. Also, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, wenn das hier steht, muss die Möglichkeit geben, dass wir gute Tage haben und das Leben lieben, auch wenn Angriffe sind. Die Angriffe bestimmen dann nicht mein Leben. Ich habe einem Kai geschrieben, genießt jetzt erst recht euren Urlaub. Und jetzt erst recht gut gelaunt. Also zurückgeschrieben, danke Bruder, Amen. So was Ähnliches habe ich der Sonja geschrieben. Weil unser Fokus ist, wenn wir angegriffen sind, bei mir auch, ist erstmal auf den Angriff. Da brauchen wir jemanden, der über dem Angriff fliegt, wie ein Adler. Prophetisch fliegen heißt wie ein Adler fliegen, der von oben runter guckt und sagt, der Löwe ist ja ganz klein, der da brüllt. Ja, das ist nicht der Rede wert. Brauchst du keine Angst haben. Außerdem war der beim Zahnarzt, der hat keine Zähne mehr. Er brüllt wie ein Löwe, ist aber keiner. Amen. Manchmal braucht man diesen Fokus wieder. Ja, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses redet und seine Lippen, dass sie nicht betrügen, also nicht lügen. Du wirst schlechte Tage haben, wenn du lügst. Und ich rede von bewussten Lügen. Wo du Leute manipulierst oder das alles so hindrehst, dass du einen Vorteil hast und so weiter. Leute, passt auf. Das ist ein Trick vom Teufel. Das ist ein großer, großer Trick vom Teufel. Der möchte, dass du lügst. Und am Ende, wenn es ganz dumm läuft, zwingt Gott dich, das richtig zu stellen. Dann hast du noch mehr Ärger an der Backe, wie wenn du gleich gesagt hättest, so was. Leute, es ist wichtig. Es ist so wichtig. Und Gott macht manchmal Prüfungen mit uns, die kosten dich alles. Die kosten dich alles. Alles, alles, alles. In der Stadt, wo ich herkomme, waren wir nicht die tollste Familie. Wir waren die Assi-Familie. 7 Kinder, asozial. Und das habe ich zu spüren bekommen, jeden Tag. Nicht nur, dass meine Eltern Alkoholiker waren und Prügel an der Tagesordnung waren. Nein, es war noch von außen. Ich hatte keine Freunde, ich durfte zu niemandem. Zu mir wurde immer gesagt, du stinkst nach Zigarettenrauch, du darfst nicht mehr kommen und spielen. Ich hatte kaum Spielzeug. Und dann putzte meine Mutti in einem Geschäft und dann bin ich ab und zu rein, habe die Mutti besucht, weil die hatte zum Teil 10 Putzstellen. Ich habe meine Mutter kaum gesehen. Da habe ich die in der Arbeit besucht und dann habe ich da als mal was mitgehen lassen, bin erwischt worden. Dumm, wenn deine Mutter da arbeitet. Der Sohn kommt und klaut. Aber wir hatten nichts. Meine Mutter hat mir nicht mal zu Schulbeginn, im Jahresschulbeginn, hat die meine Bücher nicht eingebunden. Ich hatte keine Stifte, ich musste nachsitzen, Strafarbeit machen, weil meine Bücher nicht eingebunden waren, weil meine Mutter kein Geld hatte. habe ich die Strafe gekriegt. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist als Kind? Und dann schickt mich Gott, nachdem ich weggezogen war, von Amerika wieder zurückkam, schickt er mich wieder in das Kaff. Und ich wollte nicht. Ich wollte überhaupt nicht dahin. Und dann musste ich da wieder wohnen. Das war der Gang nach Canossa für mich. Und ich habe die Geschichte euch schon mal erzählt. Und der alte Chef, der da war, der hatte einen Lehrling und der hat dann die Firma übernommen, weil die kinderlos waren. Und dann kommt Vanessa nach Hause, da war die so 8 oder 9 Jahre alt, 2 große Tüten voll, alles geklaut aus diesem Laden. Ich sage, Vanessa, wo ist das her? Dann hat sie mir gesagt, ihr Klassenkameradin, hat sie da, komm, wir machen das mal. Ich wusste, Vanessa klaut nicht. Und dann hat die sie überredet zu klauen. 2 Tüten voll, das war ein Wert bestimmt, was Vanessa hatte von 200 Euro. Das für so einen kleinen Laden, das ist ein immenser Schaden. Und die andere hatte nochmal so viel. Ich sage, wie in aller Welt habt ihr das da rausgekriegt, ohne dass die das merken? Dann habe ich die Eltern angerufen von dem Mädchen, habe ich gesagt, so, das ist passiert, wisst ihr da schon was davon? Nö. Sag, ich fahre jetzt zu dem Geschäft, bring das Zeug zurück und entschuldige mich und meine Tochter muss sich dort entschuldigen. Aber das machen wir nicht. Ich sage, das ist eure Entscheidung, aber wir machen das. Und dann muss ich dahin. Könnt ihr euch vorstellen, was in mir für ein Spielfilm abläuft? Mein Kind, Vanessa, nur am Heulen. Ich bin enttäuscht von Vanessa. Ich bin enttäuscht von dem Ganzen. Ich muss in diesen Laden, wo 30 Jahre zuvor oder keine Ahnung wie lang, könnt ihr euch das vorstellen? Ich hätte lieber gelogen und gesagt, nö, alles gut, ich weiß von nichts, mein Name ist Hase. Aber ich wusste, wenn ich das nicht tue, lernt Vanessa nichts. Und wir da rein und der Blick war, der Bauerle, das Bauerle. So war das Schimpfwort damals, das Bauerle kommt. Und dann habe ich gesagt, das ist vorgefallen, hier ist die Sache, dem sind die Augen rausgefallen. Er sagt, wie habt ihr das hier rausgekriegt ohne... Keine Ahnung, sage ich, es tut mir leid, wenn noch irgendwas dazu willst, ich gebe dir noch ein Geld dazu. Nee, das ist nicht nötig. Und ja, übrigens, die Eltern von den Mädchen waren schon da und die haben gesagt, Vanessa ist die Anstifterin. Und dann fuhr es mir durch Mark und Bein. Ich habe nur gesagt, Jesus, hilf mir jetzt. Ich bin jetzt hier, weil du es gesagt hast, nicht weil ich will. Und dann sagt er zu mir, ich merke schon an deiner Reaktion und an der Reaktion von deiner Tochter, dass sie nicht die Anführerin war, sondern die andere. Die hat nämlich keinerlei Reue gezeigt. Aber deine Kleine ja und du auch. Ist alles gut. Da habe ich gesagt, danke, tschüss. Ich habe mich nie wieder in den Laden getraut. Ja, bin da nie wieder rein. Was macht der Heilige Geist mit uns? Eigentlich habe ich gewonnen. Er hat mich zurückgeführt auf denselben Acker, wo ich zuvor verloren habe als Kind. Hat er mich zurückgeführt auf denselben Acker und hat gesagt, dieselbe Schlacht, aber jetzt mit mir. Ich bin bei dir. Gott gibt dem Demütigen Gnade und erhöht sein Haupt. Ich glaube, dieser Geschäftsführer, das ist mir aber erst Jahre danach so richtig klar geworden, wo so der Scham richtig weg war, der hat mehr Respekt vor mir gehabt, wie vor irgendjemand. Weil er kannte meine Geschichte und er wusste, hey, der Thomas traut sich hier rein und auch noch mit seinem Kind. Selbe Sache, aber anders geregelt. Da ist was passiert. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass das ein Zeugnis war? Auf jeden Fall. War es leicht? Es kostet dich alles. Kostet dich alles. Aber Lügen ist nicht dran. Und ich bin mir sicher, danach hat Vanessa nie wieder geklaut. Und die hat gesagt, Papa, bitte, bitte, ich mache alles, wenn wir da nicht hin müssen. Sei es, tut mir leid, wir müssen dahin. Und danach, Jahre danach, hat sie irgendwann zu mir gesagt, Papa, ich bin so froh, dass du das mit mir gemacht hast. Das war so furchtbar, aber es war so heilsam. Amen. Erziehung. Sprüche sagt, erziehe deine Kinder in den jungen Jahren, auf dass sie einen Weg mit Gott gehen. Es gibt einen Punkt, da ist fast keine Erziehung mehr möglich. Da ist der Zug ist abgefahren, da hilft dir nur noch Gnade. Aber du musst deine Kinder erziehen. Ich hätte auf mich schauen können und sagen, oh, das tut mir so weh und das sind alte Wunden und oh, das geht ja gar nicht, ich blamier mich wieder. Und wenn der das rum erzählt und der Bauer wieder und dann heißt es wieder der Bauer und ich will das alles nicht mehr. Ich habe auch irgendwo ein Loch gesucht, aber da war keins. War kein Loch zum Verstecken. Also rede nichts Böses. Lass nichts Böses über deine Lippen kommen. Rede nichts Böses. schon mal gemerkt, dass das viel besser ist? Ich war früher ein Redner. Mein ganzes Leben hat bestanden aus Reden. Die Leute haben immer gesagt, bei euch sind die Rollen vertauscht. Du bist die Schwatzbase und deine Frau ist die Ruhige. Bei euch bist du die Frau und die ist der Mann. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt schon irgendwo. Aber ich habe gesagt, hey, ich möchte so nicht mehr sein. Es fing an mit einer Entscheidung, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte so nicht mehr sein. Ich war ein Meister des Lügens. Ich konnte Polizisten, die mich angehalten haben, denen habe ich eine Story reingehauen. Haben die gesagt, ja, das ist ja der Hammer, Mensch, fahren Sie weiter. Die haben mir jeden Mist geglaubt. Ich konnte lügen, dass sich die Balken biegen. Ich war ein Meister der Lüge. Aber hat es mir gut getan? Hat es mein Leben gebaut? Nein, es hat mein Leben versaut. Und Gott sei Dank bin ich frei davon. Wie fing das an? Wenn ich meinem Vater die Wahrheit gesagt habe, habe ich eine Drachprügel gekriegt, habe ich ihn angelogen. Und je besser ich gelogen habe, desto ruhiger war er. Hat nicht immer geklappt. So war die Erziehung. Die Erziehung war beschissen. Was war die Frucht? Beschissen. Und dann kam Jesus. Amen. Macht aus dem größten Scheißhaufen den besten Dünger für die Zukunft. Amen. Deswegen bin ich also krass mit meiner Wortwahl, wenn ich auch ein paar Religiöse verletze, aber das ist mir egal. Werd frei von Religion, dann bist du nicht mehr verletzbar. Amen. Halleluja. Und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Nächster Vers. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Das ist aber schwer, Thomas. Nee, das ist überhaupt nicht schwer. Es ist nur eine Entscheidung. Es ist nur eine Entscheidung. Mehr nicht. Nur eine Entscheidung. Nur eine Entscheidung. Amen. Gestern war ich im Supermarkt, steht so ein Typ vom Supermarkt, sind alles ganz banale Sachen. Raucht seine Fluppe, guckt mich an von oben bis unten. Denke ich so, was guckst du? Alter, was guckst du? Denke ich, was guckt er mich an? Dann im Laden habe ich noch ein paar Mal getroffen, guckt mich immer von oben bis unten an. Ich erlebe das ganz oft, das nervt mich. Weiß nicht, warum mich das nervt. Stehe ich an der Kasse, wer steht hinter mir? Der Typ. Mit einem Artikel. Denke ich so, Alter, geh mir nicht auf die Nerven. Sagt eine Stimme zu mir, lass ihn vor. Denke ich, okay. Sag ich, möchten Sie vor? Und er, ja, danke. Und da dachte ich, oh, das hat mir jetzt aber gut getan. Versteht ihr? Das sind als ganz banale Alltagssachen. Der wollte gar nichts von mir. Der hat mich wahrscheinlich nicht mal angeguckt. Der war in Gedanken und ich denke, der guckt mich an. Das sind so Dinge, wo man im Alltag mit Kleinigkeiten lernt, nee, ich entscheide mich jetzt freundlich zu sein. Nein, der will nichts. Der kennt mich doch gar nicht. Der will nichts von mir. Vielleicht denkt er, der Typ sieht gut aus, so möchte ich auch aussehen. Halleluja, super. Ja, musst dir dich selber in deinem Kopf schlagen. Der guckt nicht, weil ich blöd aussehe, der guckt, weil ich gut aussehe. Auf einmal sind deine Emotionen ganz anders. Und so, er wendet sich ab vom Bösen. Ich nehme jetzt ganz einfache Alltagssachen. Ihr könnt auch ein Riesenbeispiel jetzt nehmen. Brauchen wir nicht, kennen die alle aus dem Leben. Und tue Gutes, lass ihn vor. Er suche Frieden und jage ihm nach. Da habe ich heute Morgen gedacht, da ist mir zum ersten Mal groß geworden. Dem Frieden nachjagen? Nachjagen muss ich etwas, was ganz schnell wegrennt. Kann es sein, dass der Frieden oft wegrennt? Da musst du ihm nachjagen. Ja, einen Hasen muss ich jagen, eine Schildkröte nicht. Verstanden? Bei der Schildkröte kann ich noch einen Kaffee trinken und bin schneller. Aber ja, Martin kennt sich aus. Er wende sich ab vom Bösen, tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Manchmal muss man dem Frieden nachjagen, versteht ihr? Ich stehe an der Kasse, ich denke und sage nein, Frieden. Möchten Sie vor? Ja, gerne, Dankeschön. Ganz banale Sachen, wo ich merke, was macht denn der Teufel da immer? Ich fühle mich oft beobachtet und meine Frau sagt immer, du hast Paranoia. Habe ich auch ein Stück weit. Oder ich habe es nicht in Jesu Namen, aber ihr versteht, was ich sagen will. Warum? Weil ich früher immer das Bauerle war. Bauerle ist Traumata. Traumata versucht sich zu schützen. Immer wenn mich einer anschaut oder beobachtet, denke ich Bauerle. Das ist mir aber nicht bewusst. Sondern ich denke, was guckt er mich an? Bei den Rockern bin ich früher und sage, Alter, was ist los? Aufs Maul. Aber jetzt geht es alles nicht mehr, Gott sei Dank. Dann sage ich immer, Bärbel, der beobachtet mich. Sagt, der will doch gar nichts und der guckt doch gar nicht her. Sag, ich gucke hin, der guckt her. Dann ich sage, Bärbel, der guckt wieder. Der guckt doch gar nicht. Sag, ja. Mittlerweile mache ich das so im Restaurant, ich setze mich mit dem Rücken. Früher war ich immer Cowboy, immer eine Hand am Colt und immer mit dem Rücken zur Wand. Bei den Rockern lernst du das. Du musst immer bereit sein, wenn es Stress gibt. Ja? Heute setze ich mich mit dem Rücken zu den Leuten, gucke die Wand an und denke, oh, die Wand, oh, ist die stressfrei, ist das schön. Du musst dich selber austricksen, bis die Heilung voll vonstatten ist. Versteht ihr? Ich habe mich irgendwann gefragt, das Problem ist nicht, dass die Leute mich angucken, das Problem ist, warum habe ich ein Problem damit? Da ist das Problem. Nicht, dass die Leute gucken immer. Aber oft gucken die durch dich durch, weil sie irgendwo mit was, da hat die Einkaufsliste, habe ich noch was da? Oh Mann, wie sind wir da hingekommen? Ich suche Frieden und jage ihm nach. Wir müssen manchmal dem Frieden nachjagen. Auch schon mal gemerkt, wenn irgendwie Ärger kommt, dann musst du wirklich konzentriert jetzt geschwind mal am Ball bleiben. Ich habe schon zu Leuten gesagt, wenn du am Arbeitsplatz was hast, dann geh schnell auf die Toilette. Da hast du 3 Minuten, bist du am stillen Örtchen. Ja? Und Bruder hat zu mir mal gesagt, am liebsten bin ich bei den Leuten auf der Toilette. Aber ich sage, warum? Weil da am friedvollsten ist. Die vorher haben die im Wohnzimmer gestritten, kommst du rein, spürst die Streitatmosphäre. Auf dem Klo ist aber immer Ruhe. Weil du hast komische Ansichten, aber egal. Aber da kannst du mal kurz auf die Toilette und betest mal leise in Sprachen vor dich hin und nimmst den Frieden. Sagst, Herr, ich nehme jetzt Frieden über jeden Gedanken und so weiter. Leute, das hilft. Weil der Teufel möchte dich im Zorn haben. Ja, und dann sagen wir Dinge, die nicht gut sind. Und so weiter und so fort. Alright. Haben wir das verstanden? Wie wichtig unser Reden ist. Segnen. Also Christusgesinnt sein, Nummer 1. Zweitens, segnen statt fluchen. Drittens, auf unser Reden aufpassen. Für wen ist das der Job? Thomas. Korrekt? So. 11 haben wir gehabt. Gehen wir zu 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf den Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Wow. Wie oft ich gehört habe, ja Thomas, wenn ich bete, dann passiert nichts. Das ist der dümmste Spruch, den es gibt. Weil dann müsst ihr irgendwo in der Bibel stehen, Gott ist taub. Oder du musst erst durch die 10 Vorzimmerdamen, bis du in sein Büro kannst. Hier steht, Gott hört alles. Haben wir das gelesen? Gott hört alles. Seine Ohren hören auf das Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Er sieht die Bösen und er hört die Guten. Also wie kann das dann sein, dass dein Gebet nicht erhört ist? Das Problem, was wir haben, ist, wir möchten sehen und ernten in derselben Minute. Saat und Ernte funktioniert aber nicht in derselben Minute. Heute Nachmittag fährst du mal raus, wenn einer seinen Frühweizen aussät oder irgendwas, schaust du mal zu, wie der Bauer das macht. Der sät den Samen aus, meistens mit einer Maschine mittlerweile. Und dann, wenn er fertig ist, macht er was? Der fährt heim. Der holt nicht den Spaten und läuft nochmal über den Acker und guckt, ob der Samen auch drin ist. Aber das machen oft Christen. Sie säen ein Gebet und dann gehen sie auf den Acker und gucken, ob der Samen drin ist. Wenn ich den Samen aber wieder raushol, stirbt er. Der muss aber in der Erde sterben, nicht an der Luft. Da wird er gefressen von den Vögeln des Himmels. So, die Augen des Herrn sehen auf den Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Halleluja, Amen. Lass dir ein Tattoo machen mit diesem Spruch. Irgendwohin, wo, wenn du es nicht, dann kannst du es jeden Tag lesen. Oh, der Herr hört mein Gebet. Halleluja. Bis es in die Birne geht. Besser ein schlechtes Tattoo und dann hast du es in der Birne, wie dass es nicht in die Birne geht. Eigentlich ins Herz, ihr versteht. Gott hört dein Gebet. Dann lass doch auch ihm die Autorität zu entscheiden, wann das passiert. Amen. Halleluja. Geduld da habt ihr nötig, sagt die Bibel. Gell? Aber das Angesicht des Herrn steht wieder die, die Böses tun. Wir denken oft, den Bösen geht so gut. Oh, wie es denen gut geht. Gott widersteht ihnen. Du und ich, wir sehen es nicht, aber er widersteht ihnen. Er widersteht ihnen. Gestern habe ich ein Video gesehen, wo da die Auditions da sind, wo da die auftreten, Lieder singen. Da ist die Katy Perry mit in der Jury. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Was singen die? Oceans, glaube ich, gell? Oceans, das christliche Lied, eine Band, ich glaube, die sind nicht mal Christen, singen das Oceans. Und da sitzt die Katy Perry und sie kämpft mit den Tränen. Und ich denke mir, du kennst die Salbung. Sie ist ja christlich aufgewachsen. Im Groben, ich bin mal ganz großzügig. Und ihr kennt das Interview, wo sie sagt, ich wollte die christliche Amy Grant werden, aber dann habe ich meine Seele dem Teufel verkauft. Und sie sitzt da und du siehst den Schmerz in ihrem Gesicht, wo sie denkt, ich könnte das auch haben, aber ich habe mich für den Ruhm, fürs Geld und für die Macht entschieden. Das ist bitter, wenn du das siehst. Du kannst nicht beiden Herren dienen, hat Jesus gesagt. Solange sie lebt, ist immer noch die Chance, Buße zu tun und zurückzukehren. Ich bin mir sicher, Jesus vergibt ihr, wenn sie es ernstlich meint. Aber du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht das Star sein für Satan und dann denken, Gott drückt ein Auge zu. Aber ich habe so gedacht, wow, krass. Alright, dann machen wir noch den 13er. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Das ist immer wieder ein Satz, gell? Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Niemand, oder? Wenn wir Gutes tun, wer will uns da schaden? Wem schaden wir? Niemand. Also Gutes tun ist schadensfrei. Das ist eine gute Sache. 14. Wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen, vor den Bösen, vor den Gottlosen, vor den Dämonen, vom Teufel und erschreckt nicht. Ja, wir sollen keine Angst in unserem Herzen zulassen. Auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Lass keine Angst zu. Sei angstfrei. Sag, meine Zeit steht in den Händen des Herrn. Was kommt, kommt und er ist bei mir. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, Vers 15. Heiligt den Herrn Jesus in euren Herzen. Das ist ein Prozess und der ist gut. Das ist das Beste, was du haben kannst und was du mitnimmst in die Ewigkeit. Wir nehmen zwei Dinge mit in die Ewigkeit. Unseren veränderter Charakter, Charakterschule und die Menschen, die sich durch uns bekehrt haben, die sich durch uns bekehren durften. Wir sind ja nur der Lautsprecher. Die beiden Dinge nimmst du mit in die Ewigkeit. Frag mal die Menschen, was sie alles bauen, wo sie ihr Geld, ihre Zeit investieren. Am seltensten bei sich selbst, meistens äußerlich, Botox und was es alles gibt. Aber an ihrer Seele arbeiten die nicht, an ihrem Herz arbeiten sie nicht. Aber das nehmen sie mit in die Ewigkeit. Ihren Körper nehmen sie nicht mit. Ihr Haus, ihr Auto, ihr Boot nehmen sie auch nicht mit. Also ihr seht, wie wichtig das ist, die Heiligung von Christus im Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Habe ich euch vorhin gesagt, wenn heute einer kommt, sagt, hey Thomas, gib Rechenschaft, ich kann es machen. Nicht zu meinem Ruhm, es ist Gottes Gnade. Aber ich muss nicht erst mich mit irgendjemand versöhnen. Natürlich gibt es Leute, die mögen mich nicht, aber das ist normal. Zu Jesus' Zeiten gab es auch Leute, die mochten Jesus nicht. Aber Jesus musste nicht hin und sich bei ihnen entschuldigen. Sondern er wusste, ich habe ihnen nichts angetan. Es ist ihr Ding, wenn sie mich nicht mögen, oder? So, weiter geht's. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen. Habt ein gutes Gewissen. Du selber weißt, wie dein Gewissen ist. Damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Das ist cool. Wie, du gehst jeden Sonntag in die Gemeinde? Habe ich auch schon gehört von Leuten, die nicht gläubig sind. So was machst du mit? So blöd bist du? Ich schlafe lieber sonntags aus, ja. Ich gehe lieber in den Gottesdienst, weil ich weiß, ich baue mein Leben. Amen. Und wenn ich im Flieger sitze und komme in den Sturm, habe ich auch schon gehabt, wo ich dachte, Mann, wenn ich jetzt nicht Christus hätte, da würde ich echt Angst kriegen. Und neben mir spucken sie, vor mir schreien sie in Todesangst. Und der ganze Flieger riecht nach Erbrochenem. Werde ich nie vergessen, Landung in Köln, denke so, wow, wow, wow. Und ich bin da drin und lache die ganze Zeit. Weil ich weiß, es ist weder meine Zeit, noch wird das Ding abstürzen. Und dann alle klatschen, wo er gelandet ist. Und ich habe mich entspannt. Dann habe ich rumgeguckt, habe alle angegrinst, haben mir gedacht, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der lacht die ganze Zeit. Nee, ich habe alle Tassen noch im Schrank, das ist der Unterschied. Bei mir wackelt nichts, Amen. Und dann habe ich gedacht, boah, bin ich froh, dass ich meinen Christus habe. Und das ist nicht stolz, ist nicht überheblich, ist einfach nur die Wahrheit. Wenn er ist bei mir, er wird mich nicht verlassen noch versäumen. Und das ist so cool. Sammy, wie viel Zeit habe ich noch? Was? Wo ist die Zeit hin? Noch Vers 17. Denn es ist besser, wenn ihr um Gottes Wille, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Hier ist wieder, wo ich schon oft gesagt habe, es gibt Christen, die leiden für ihre bösen Taten und denken, sie leiden für den Herrn. Da gibt es keine Belohnung. Wenn es einen Grund gibt, warum du leidest, ob das Stolz ist, Unvergebenheit etc., wird es keine Belohnung geben. Du verlierst viel Zeit, die nie wieder kommt. Weil du in dieser Zeit, wo du verletzt bist, bist du relativ unbrauchbar fürs Reich Gottes. Ein Verletzter kann keinen Verletzten heilen, sondern die Gesunden müssen die Verletzten heilen und retten. Sprüche 24 ab Vers 1. Sprüche 24 ab Vers 1. Wir schauen uns mal an, was Salomo sagt. Ihr wisst ja, der Mann, der sich für Weisheit entschieden hat, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, jetzt unabhängig von Christus. Und das heißt es in Vers 1, Sprüche 24 ab Vers 1, sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei ihnen zu sein. Die Frage ist jetzt, was ist böse? Nee, der ist nicht böse, der ist halt nur ein bisschen anders. Gut, der ist der Mafia-Boss, aber der lädt mich immer zum Essen ein.
Mir hat er noch nichts Böses getan.
Wir sind manchmal so. Und du spürst vom Geist. Nee. Kein guter Umgang. Geh weg. Sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei ihnen zu sein. Denn ihr Herz trachtet nach Gewalt und ihre Lippen, sind wir da wieder beim Sprechen, raten zum Unglück.
Wow.
Sind wir wieder beim Herz. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ihr Herz ist voller Boshaftigkeit, voller Gewalt, voller Neid, Missgunst und alles, nehm es, egal wie es heißt. Und zu was raten sie dir? Immer zum Unglück. Weil sie nicht wollen, dass du erfolgreich bist. Weil es wird ihren Erfolg schmälern. Das ist der Stiefvater. Der Stiefvater wird immer sagen, das habe ich nicht gehabt, brauchst du auch nicht. Der eigene Vater, der freut sich, wenn du erfolgreicher bist wie er. Er sagt, boah, habe ich einen guten Job gemacht, mein Sohn. Ich bin so stolz auf meinen Sohn. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Wer weiß noch, wenn Haus in der Bibel steht, was es meint? Das Leben. Durch Weisheit wird dein Leben gebaut. Durch Weisheit wird deine Ehe gebaut. Durch Weisheit bist du in der Kindererziehung. Durch Weisheit baust du eine Firma. Durch Weisheit gehst du mit Finanzen um. Und durch Verstand erhalten. Du brauchst Weisheit am Anfang. Viele Ehen scheitern, weil sie nur mit den drei Buchstaben beschäftigt sind. Mit Sex kommen Paare zusammen. Aber es ist völlig ohne Weisheit. Deswegen kann es auch nicht funktionieren. Mag die Olle sexy sein, mag der Olle sexy sein. Lass ich mal dahin stehen. Aber es ist das, was das Leben baut. Nein, sie haben keine Weisheit, sie denken nicht weiter. Kann der meine Familie ernähren? Kann der dies? Kann der das? Ist der treu? Ist der zuverlässig? Könnte der ein guter Vater für meine Kinder sein? Wenn da überall ein Fragezeichen ist, was heiratest du so einen Menschen? Wer weiß noch die zwei Rezepte für eine gute Ehe? Was will die Frau hören? Leute, ihr wisst es nicht mehr. Nein? Sag's laut, Schatzi. Jede Frau will hören, dass sie die Schönste ist. Mehr braucht's nicht für eine gute Ehe. Sage jeden Tag, du bist die Schönste auf der Welt. Die ist glücklich. Was braucht der Mann? Der Martin ist dabei. Was Gescheites zum Beißen. Ein Mann ist glücklich, wenn er nach Hause kommt und es gibt ein gutes Essen. Mehr braucht er nicht. Dann ist er glücklich. Männer sind ganz einfach. Ja, jetzt suchst du dir eine Frau, die nicht kochen kann. Aber sexy ist. Irgendwann ist die Luft raus. Dann sagst du, ich habe Hunger. Und der Hunger wird stärker als das Bedürfnis für die drei Buchstaben. Seht ihr das Problem? Soll jetzt auch keine Anklage sein? Sind so Kleinigkeiten, wenn ich die schon viel früher gewusst hätte. Hey, Gott sei Dank habe ich eine Frau, die kochen kann. Halleluja. Gott wusste, dass ich gern esse. Das war nur Gnade. Und ich kann meiner Frau jeden Tag sagen, du bist die Schönste. Meine Frau kriegt jede Woche frische Blumen. Jede Woche. Jede Woche. Seit Jahren. Ich brauche keinen beschissenen Valentinstag, wo die Scheiße am teuersten ist. Sorry. Ich kaufe sie immer am nächsten Tag. Immer einen Tag danach, weil da kostet es nur noch die Hälfte oder noch weniger. Und die freut sich genauso. Probiert es mal aus. Am nächsten Tag freut die sich genauso wie am Valentinstag. Aber ja. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer und lieblicher Habe. In der neuen Genfer heißt es wertvoller und schöner Güter. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein Bruder, mein Großer, 15 Jahre älter als ich, der hat in den 70er Jahren schon im Kernkraftwerk gearbeitet. Der hat damals schon 6.000, 7.000 Mark verdient. Das war ein Wahnsinnsgeld. Und über einen Zeitraum von 2 Jahren haben wir mal ausgerechnet, seine Frau, die hat betrogen, wurde dann verurteilt, kam ins Gefängnis. Und haben wir ausgerechnet, die hat pro Monat zwischen 12.000 und 15.000 D-Mark in den 70ern ausgegeben. So viel Schulden hat die hintenrum gemacht. Die hatte Tricks auf Lager, die konnte lügen, dass sich die Balken biegen. Die hat einen Großeinkauf gemacht, damals noch für die Großhändler wie bei der Metro. Wagen bis oben voll an der Kasse. Oh, ich habe meine Karte vergessen, ich hole sie geschwind. Und dann fährt sie raus mit dem Wagen, haben die sie rausgelassen, den nie wieder gesehen. Falsche Identitäten und so weiter. Dann habe ich gedacht, wie kann eine Frau einen Mann haben, der so viel Geld verdiente, der war fast immer nur auf Montage. Dann ist sie nebenbei noch fremdgegangen und so weiter. Katastrophe. Habe ich gedacht, was für eine Frau ist das gewesen, die Vollkatastrophe. Die hat einen Haufen Geld und macht nochmal so viel Geld Schulden im Monat, beziehungsweise durch Betrug. Die konnte nicht haushalten. Das war eine Schlange, ich kann die Worte alle gar nicht nennen, wie die sich verhalten hat. Und da habe ich gedacht, boah, das ist echt ein Fluch, wenn du so eine Frau hast. Kann auch ein Mann sein, versteht mich richtig. Aber im Prinzip brauchst du eine Frau, die über das Geld gut wacht und haushaltet. Es ist ihr Haushalt. Und das ist so wichtig. Wenn eine Frau nicht mit Geld umgehen kann und du heiratest die, dann wird mit der Heirat alles besser. Nee, die bringt das mit. Die bringt das mit in die Ehe. Und ein Mann genauso. Wenn der faul ist, wenn der keine Lust hat, wenn der so immer in der Bar sitzt oder mit seinen Kumpels Karten zockt und das Geld verspielt oder keine Ahnung. Meinst du, mit der Ehe ist es dann besser? Menschen sind so naiv. Oder ich mich wundere immer, wie Frauen sich einen verheirateten Mann als Liebhaber nehmen und dann hoffen, der lässt sich scheiden. Das passiert in den seltensten Fällen. Aber wenn, denken sie, ja, mit mir macht das dann nicht mehr so. Bei mir ist er dann treu. Versuchen, sein Glück aufzubauen auf dem Unglück der anderen. Das funktioniert aber nicht. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand erhalten und ein ordentliches Haushalten werden die Kammern voll. Also was ist wichtig? Beten um Weisheit, beten um Verstand und beten, ordentlicher Haushalter zu werden. Leute, das ist alles möglich. Wenn du das bis heute nicht kannst, kannst du heute eine Entscheidung treffen und sagen, hey, ich bitte dich darum. Die Bibel sagt, bitte mich darum und ich gebe es dir. An einer anderen Stelle steht, Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Ich bete das oft, Herr, gib mir das Wollen und das Vollbringen, weil ich will es eigentlich nicht, aber ich entscheide mich jetzt zu wollen. Mein Geist will es, mein Fleisch nicht. Mein Geist wollte in den Laden eine Entschuldigung sagen, mein Fleisch nicht. Ich musste eine Entscheidung treffen, ich musste entscheiden, wer herrscht über die Situation. Mein Fleisch, meine Emotionen, meine Erinnerungen, meine Verletzungen, meine Kindheitstrauma oder einfach nur, dass der Herr sagt, bring das Gestohlene zurück. Ich habe mit dem Herrn diskutiert. Hey, ich leg's einfach vor die Tür. Nein, du bringst es rein. Hey, ich gehe rein und stell's irgendwo hin und lauf dann raus. Nein, du gehst rein und du sagst es. Ich bin nicht anders wie du. Ich versuche auch ein Loch zu finden, um dem Ganzen zu umgehen. Aber dann wären wir nicht ans Ziel gekommen. Bete um Weisheit, Verstand und ein ordentliches Haushalten und dann kommt Reichtum in dein Haus. Wenn immer Mangel ist, frag dich, ob Weisheit, Verstand und ordentliches Haushalten im Umgang mit Finanzen in deinem Leben ist. Ich weiß, das ist wieder ein Thema, das mögen Christen nicht. Der Pastor muss schweigen über Sexualität und über Finanzen. Das sind die zwei Tabuthemen in fast jeder Gemeinde. Aber ich bin halt nicht so. Ich sage, was ich denke und ich spreche, was ich höre. Und wenn ich höre, dass der Heilige Geist euch darauf anspricht, dann mache ich das. Und ich glaube, ich bin ein guter geistlicher Vater, der mit euch darüber redet und es nicht dem Teufel überlasst. Wenn in einer Gemeinde es einen Bereich gibt, der nicht in der Gemeinde diskutiert wird, wird der Teufel es übernehmen. Wenn wir hier nicht über Finanzen sprechen, wird der Teufel zu dir sprechen über Finanzen. Wenn wir hier nicht über Sexualität reden, wird der Teufel mit dir über Sexualität reden. Ich möchte lieber, dass Gott mit mir redet über jedes Thema. Vers 5 noch, ein weiser Mann, da gehören auch Frauen dazu, im alten Bund steht immer Mann, aber da meint es Menschen, wir sind ja jetzt die neue Schöpfung. Ein weiser Mensch ist stark und ein vernünftiger Mensch voller Kraft. Nicht Muskeln, Schönheit, Reichtum, sondern Weisheit macht dich stark. Weisheit macht dich stark. Weisheit macht dich stark. Und ordentliches Haushalten. Manche Christen, die treffen Entscheidungen, manchmal im finanziellen Bereich, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, wie bist du da drauf gekommen? Der Herr war das sicherlich nicht. Sie machen Chaos, sie machen dies, sie machen das und dann denken sie, ADS, ach du X. Und dann lernen wir. Manchmal lernen wir leicht, manchmal lernen wir schwer. Ich war sehr rebellisch früher. Ich war sehr bockig. Dass ich meine Bundeswehrzeit überlebt habe, ist nur der Gnade Gottes zu verdanken. Was ich mir alles erlaubt habe an Frechheiten. Ich glaube, mein Schutzengel, der war als Tag gestanden. Oh, Herr, er macht schon wieder. Ja. Wenn ich manche Dinge früher schneller angenommen oder gehört hätte, wäre mein Leben in großen Teilen leichter verlaufen, weil ich immer mit dem Kopf an die Wand bin und ich hatte die volle Überzeugung, die Wand wird nachgeben. Man muss nur lang genug gegen die Wand laufen. Ich hatte lang Kopfweh, wusste nicht warum, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es gibt einen Sieger und einen Verlierer. Ich bin nicht der Sieger. Die Wand hat gewonnen. Wollte Gott es? Nee. Aber es sagt Thomas, wenn das nur zu, mach halt weiter. Ich warte so lange, okay? Ich esse derweil ein Eis und wenn es genug weh tut, kommst du und dann mache ich das Eis da drauf. Ich kühl's dann ein bisschen. Aber Gott ist gut. Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Sammy, wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe noch so einen Impuls mit einer Bibelstelle. Wie viel? 15, oh, das passt. Lukas 8. Lukas 8, ab Vers 22. Lukas 8, ab Vers 22. Ich gebe euch noch so eine Sahne mit. Und da habe ich schon mal drüber gepredigt, aber ich spüre das gerade, dass das für jemand wichtig ist. Vielleicht auch ein Zuhörer im Internet, vielleicht für dich. Und es begab sich an einem der Tage, ich liebe das, wenn das immer so in der Bibel steht, so ein stinknormaler Tag wie jeder. Ja, morgens stehst du auf, denkst, ach, so ein Tag wie jeder Tag. Und dann kommt die Action. Und dann kommt der Actionfilm. Es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Das liest man so und denkt, na, da ist Besonderes dran. Aber weißt du, da waren ganz viele Leute am Ufer. Und die haben Jesus oft zugehört, wenn er am Boot ging. Und er hat oft vom Boot aus gesprochen, weil da die Akustik für die Leute besser war. Und die Leute, die sind Jesus nachgefolgt, ohne ihm nachzufolgen. Die haben gedacht, es ist ein Guru, ein Meister, Meisterkleister. Vielleicht ist er der Sohn Gottes, vielleicht ist er der Messias. Aber er kann ein bisschen was. Wir haben da gehört, er kann was. Siegfried und Roy mit seiner Show. Ja? Und dann sind sie da rum und haben gedacht, ah, mal gucken, ob heute wieder was Tolles passiert. Mal sehen, ob wir irgendwas mitkriegen. Die Leute sind ja immer aus auf Begeisterung. Gell? Aber Jesus war ja nicht so. Der hat aus Barmherzigkeit mit den Leuten, die gelitten haben, die unter der Macht des Teufels waren, hat er Zeichen und Wunder getan, hat sie geheilt, aber nicht, um die Leute eine Show zu bieten. Und dann stieg er mit seinen Jüngern ins Boot. Und ich bin mir sicher, da standen welche am Ufer und haben gesagt, ja, schon wieder die Jünger. Immer nur die Jünger dürfen mit ins Boot. Oh, immer die Jünger, ja. Ich habe schon Leute kennengelernt, die haben zu mir gesagt, ja, Thomas, immer deine Gruppe, die um dich rum ist. Ja, ich komme überhaupt nicht dazu, mit dir mal ein Wort zu reden. Immer deine Leute, wo wir noch mehr waren. Es hat alles seine Gründe gehabt. Und ich kann mir hier gut vorstellen, und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Ich glaube, dass das prophetisch ist für die Wiedergeburt. Ich glaube, dass das prophetisch ist, dass du in das Boot, das Lebensboot mit Jesus steigst, beziehungsweise Jesus kommt in dein Lebensboot. Und da sagt er, stoß vom sicheren Ufer ab, wir fahren los. Er sagt gar nicht, wohin. Hat er dir bei deiner Bekehrung genau erzählt, wie der Fahrplan ist? Wo du überall hinfahren wirst? Wenn du das gewusst hättest, wärst du wahrscheinlich weggerannt. Und hast gesagt, ich bin dann mal weg, ist mir gerade too much. Er steigt aber mit den Jüngern ins Boot und sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Mehr hat er nicht gesagt. Und das Wichtige war, sie waren mit ihm im Boot. Das war das Wichtige. Das Wichtige ist, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Amen. Wo die Reise hingeht, wissen wir nicht. Aber wichtig ist, dass Jesus im Boot ist. Amen. Und sie stießen vom Land ab. Sie haben sich bekehrt. Sie stießen vom Land ab. Wenn du gläubig wirst, gehst du aufs Wasser. Da gibt es kein Geländer, kein Strick, da ist kein Versprechen, nichts. Er sagt nur, gib mir dein Leben, ich bin der Herr in deinem Leben. Ich vergebe dir deine Sünden und dann bin ich da. Mehr weiß man nicht, oder? Man stößt vom Land ab. Weiter geht's. Und als sie so fuhren, schlief er ein. Bist du auch schon ein paar Jahre gläubig? Hast du auch schon mal gedacht, na, wo ist er denn jetzt? Spür gar nichts, hör gar nichts. Ist er eingeschlafen? Ist er überhaupt noch da? Wichtig ist zu wissen, er ist immer noch im Boot. Ob der schläft oder nicht, ist nicht unsere Verantwortung. Kommt der Teufel manchmal und sagt, Jesus ist nicht mehr da? Bist du überhaupt noch errettet? Wird er dir die Sünde vergeben? Oh, die Jünger auch. Und es kam ein Wirbelwind, na sowas aber auch. Ein Sturm! Da kam ein richtiger Sturm, aber ein richtiger Sturm. Nicht so ein bisschen, sondern ein richtiger Sturm kam. Schon mal gedacht nach deiner Bekehrung, jetzt wird alles schön, der Heiland ist da. Und dann kommt der Teufel und macht einen Sturm. Und du denkst so, ADS, ach du schlimmes Ding. Und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Sie waren fleischlich, menschlich in großer Gefahr. Weil nichts Schlimmes im kleinen Boot auf dem großen See. Aber es gab einen Unterschied. Den haben sie da noch nicht verstanden. Wer war noch mit im Boot? Jesus. Lesen wir mal weiter. Und ich bin mir sicher, die haben erstmal alles Menschenmögliche getan, weil Petrus und ein paar andere waren ja Fischer. Die kannten sich mit Booten aus, die kannten sich mit Stürmen aus, die kannten sich mit Wasser aus. Und die wussten, wie man einen Sturm am besten überlebt. Und ich bin mir sicher, das haben sie alles erstmal gemacht. Und ich glaube, Petrus war ja immer der Anführer. Du hast ja immer ein Alpha-Tierchen. Ganz schnell eine Gruppe irgendwo, Flugzeug abgestürzt auf eine Insel. Innerhalb einer Minute kristallisiert sich das Alpha-Tierchen raus. Hey Leute, ich weiß, wo es lang geht. Und immer gibt es einen Anführer, ganz schnell. Und Petrus war so einer, der gesagt, lasst mal den Meister schlafen. Ich sage, ich tue jetzt mal ein bisschen spekulieren. Lasst mal den Meister schlafen, wir kriegen das hin. Und Eimerchen und wupp, 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 rausgeschöpft wie die Blöden. Jesus schläft immer noch, komisch, gell? Und als sie dann merkten, das Ding säuft ab, kam er auf die Idee. Und ich liebe, was hier steht. Sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, 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 Kleister, der Heiland schläft. Das ist so, für mich, ganz ehrlich, ist das die religiöse Form von, ey du Depp, wach auf, mir sauf ab. Ist so dieses religiöse, Meister, Meister, diesen Sturm, wir kommen um. Das sagt erst einer, wenn er weiß, jetzt ist richtig heftig, oder? So ein hartgesottener Seebär wie Petrus sagt, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Das haben die bestimmt nie wieder vergessen. Das haben die nie wieder vergessen. Aber die Lektion hier ist, er stand auf und bedrohte den Wind, nicht die Wellen. Das Schlimme waren die Wellen. Die Wellen bringen das Boot zum Absaufen, nicht der Wind. Aber wer ist der Wind? Die unsichtbaren Mächte. Satan und seine Mächte stehen hier in diesem Gleichnis für den Wind. Der Sturm, der in deinem Leben aufzieht, im wahrsten Sinne des Wortes, im Natürlichen etwas bewegt, was dich vernichten soll. Der Teufel macht einen Sturm, der in dein Leben kommen soll und etwas bewegt, ob das Wasserwellen sind oder was auch immer. Es soll dich vernichten, es soll dich ersäufen. Was macht Jesus? Er lernt ihnen hier eine Lektion. Schau nicht auf die Wellen. Wenn wir auf die Umstände schauen, kommen wir nicht zur Lösung. Wir müssen begreifen, es gibt eine unsichtbare Macht, nämlich den Wind, den man nicht sieht. Kein Mensch hat jemals den Wind gesehen. Den kann man nicht sehen, der ist unsichtbar. Wir sehen die Auswirkungen des Windes. Wenn ein Blatt wegfliegt, das ist nicht der Wind, das Blatt fliegt. Das ist wie Strom. Strom kann man auch nicht sehen. Verstanden? Und er bedroht. Er sagt nicht, oh bitte, bitte, Mr. Teufel, würdest du jetzt mal gehen und meine Jüngerin in Ruhe lassen? Nee, er bedroht mit Vollmacht, mit Autorität. Wir müssen auch so beten, Leute. Ich wünsche mir, dass ihr keine Angst mehr vom Teufel habt und dass ihr ihm so richtig in den Hintern tretet, wenn er kommt. Und er merkt sich das. Beim nächsten Mal ist er schon immer ganz so frech. Der bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Vom Sturm in die Stille. Brutal, oder? Schon mal einen Sturm überstanden? Ich weiß, manche von euch haben Stürme überstanden. Und dann kommt diese Stille, die fast unheimlich ist, weil man denkt, sag mal, habe ich einen Knall? Die Woche haben mich zwei Leute aus der Gemeinde angerufen. Thomas, bin ich noch normal oder spinne ich? Manchmal frage ich mich das auch. Bin ich noch normal oder spinne ich? Weil manchmal ist es so krass, du denkst, jetzt ist alles. Und dann passiert, alles ruhig. War das wirklich? Jo. Geldbeutel weg. Geldbeutel da. Okay. Alles noch drin. Ich möchte euch Mut machen. Ich habe die Bibelstelle gerade empfangen. Ich möchte euch Mut machen. Habt keine Angst vorm Sturm. Habt keine Angst vorm Sturm. Amen. Habt keine Angst vorm Sturm. Was haben wir heute Morgen gebetet? Wer weiß es noch? Ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das sind so Bibelstellen, die musst du auswendig wissen. Wenn der Teufel sich naht, dann sagst du ihm nicht, oh, nicht schon wieder, bitte lass mich doch heute mal in Ruhe. Nein, du sagst, ich bin stark in dem Herrn. Stark in dem Herrn. Du bist stark, warum? Weil du in dem Herrn bist und in der Macht seiner Stärke, nicht deine Stärke. Und das kannst du sagen in dem Moment, wo du dich am aller schwachsten fühlst. Sagst du, ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann kriegt der Teufel richtig Schiss. Der kriegt Schiss vor dir, wenn er merkt, dass du weißt. Gott möchte, dass du stark bist, dass es dir gut geht. Nochmal, ich wiederhole ein paar Sachen. Wie Christus gesinnt sein. Aufgabe 1, wir sollen segnen, nicht fluchen. Wir sollen auf unser Reden aufpassen, was wir reden. Wir sollen nicht lügen. Und das ist unser Job, da aufzupassen. Wir sollen keine Angst vom Feind haben. Ja, wenn der Feind auch droht, haben wir in Vers 14 gelesen in 1. Petrus 3. Du sollst keine Angst in dein Herz lassen. Auch hier nochmal Bestätigung. Es ist besser, wenn wir um die Sachen des Reiches Gottes leiden, als um die Sachen des Fleisches. Ich nenne es jetzt mal überschriftlich so. Und manchmal leiden wir für das Reich Gottes, aber es bringt Frucht. Wir bewahren unser Herz, wir bewahren unser Gewissen. Dann sollen wir beten um Weisheit, um Verstand und ordentliches Haushalten. Ist nie zu spät. Kannst jeden Tag anfangen und beten um die Dinge, dass du ein weiser Mann wirst. Ein weiser Mann ist stark und ein vernünftiger Mann oder Mensch voller Kraft. Vater, danke für das Wort heute. Danke, dass du tief arbeitest an jedem Einzelnen, auch an den Zuhörern. Danke für tolle Zeugnisse aus dem Internet. Danke, dass das Wort überall gleich funktioniert, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, egal wo Menschen das hören. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern dass es das vollbringt, wozu du es ausgesendet hast. Und es, ja, auch heute Morgen wird es Frucht bringen für unser Leben. Es baut unser Leben. Danke, dass die Freiheit immer da ist, wenn die Wahrheit gepredigt wird und die Wahrheit macht frei. Danke, dass wir frei sind in Christus Jesus, dass wir herrschen in Christus Jesus und danke, dass wir den Sieg haben alle Zeit, wenn der Sturm auch tobt, wir sehen schon die Stille kommen, Halleluja, weil der Sieg uns gehört und weil wir auf dich harren, Jesus, und weil wir bekennen, ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Halleluja, Amen. Amen.